Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns zusammengeführt hast an diesem Nachmittag. Danke, dass wir diese Zeit haben, um dein Wort zu studieren. Danke, dass wir unter dem Schutz des Staates stehen dürfen und diese Freiheit des Glaubens haben. Wir möchten dir für dieses besondere Vorrecht danken und dich bitten um deinen Segen, dass du unsere Herzen öffnest, unsere inneren Augen öffnest für die Wahrheit deines Wortes, dass wir deine Herrlichkeit sehen können. Amen. Amen. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir stehen heute in unserer fortlaufenden Betrachtung des Matthäus-Evangeliums aus messianisch-jüdischer Sicht in Kapitel 2. Und zwar möchte ich bitten, dass uns jemand vorliest, und zwar ab Vers 19. Und dann gleich schon mal weiter in Kapitel 3 bis und mit Vers 12.
Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef in Ägypten im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel. Denn die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter zu sich und zog in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus über Judäa herrsche, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Als er aber im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatte, zog er hin in das Gebiet von Galiläa und kam und wohnte in einer Stadt genannt Nazareth, damit erfüllt würde, was durch die Propheten geredet ist: Er wird Nazaräer genannt werden. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Denn dieser ist der, von dem durch Jesaja, den Propheten, geredet ist, der spricht: Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Er aber, Johannes, hatte seine Kleidung aus Kamelhaar und einen ledernen Gürtel um seine Lenden, seine Nahrung aber war Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus ganz Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgebung des Jordan. Und sie wurden von ihm im Jordan getauft, als sie ihre Sünden bekannten. Als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Ihr Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht und denkt nicht bei euch selbst zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der nach mir kommende aber ist stärker als ich, dem die Sandalen zu tragen ich nicht wert bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen, dessen Wurfschaufel in seiner Hand ist, und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer.
Vielen Dank. Wir haben also letztes Mal noch gesehen, wie die Eltern, Maria und Josef, mit dem Kind nach Ägypten geflohen sind. Wir haben gesehen, wie auch der Kindermord von Bethlehem in Jeremia vorausgesagt worden war. Und jetzt, heute geht es ab Vers 19 um die Rückkehr aus Ägypten. Und zwar, Vers 19, als aber Herodes gestorben war. Hier stellt sich mal noch die Frage, die hatten wir noch nie so genauer beantwortet: Wann ist Herodes eigentlich gestorben? Oder vier vor Beginn der Zeitrechnung? Haben Sie eine Bemerkung in Ihrer Bibel diesbezüglich? Ja, was steht?
Caesar eingesetzt.
Genau, also vom römischen Senat zum König der Juden wurde er ernannt, genau, von Rom.
Mitte des Jahres 4 vor Christus.
Ah, eben, nicht nach, sondern 4 vor Christus. So steht das in den meisten Bibellexikas. Und wir haben allen Grund, das zu bezweifeln, dass es richtig ist. Und zwar ist es nämlich so, wie kommt man auf diese Zahl, 4 vor Christus? Die ergibt sich so in den Schriften von Josephus Flavius, einem Juden aus dem 1. Jahrhundert, der geboren wurde 37 nach Christus. Der war Priester im Tempel in Jerusalem und später hat er sich als Geschichtsschreiber einen Namen gemacht und er hat zum Beispiel das Werk geschrieben, Jüdische Altertümer. Da beschreibt er die jüdische Geschichte im Alten Testament und dann eben bis ins 1. Jahrhundert. Das ist eine Fundgrube an Informationen über das Judentum, gerade zu biblischen Zeiten und auch neutestamentlichen Zeiten. Er hat auch ein Werk geschrieben, Der jüdische Krieg, über den Krieg, der zum Untergang Jerusalems im Jahr 70 geführt hatte. Den hat er als Augenzeuge miterlebt. Und da... Auch da gibt er enorme Informationen über die Zeitgeschichte des Neuen Testaments. Und nun ist es so, Josephus Flavius beschreibt, dass es vor dem Tod von Herodes noch eine Mondfinsternis gab. Und das ist jetzt keine Sache in der Astronomie. Kann man nachrechnen, wann gab es in Israel eine Mondfinsternis? Ja, 4 vor Christus. Aber das war nur eine teilweise, eine partielle. Es gab noch eine vollständige im Jahr 1 vor Christus. Und bei dieser vollständigen Mondfinsternis ist es auch so, dass die Ereignisse im laufenden Jahr zwischen Mondfinsternis und dem Tod von Herodes, das kann man eben da bei 1 vor Christus viel besser einordnen. Bei 4 vor Christus wird alles sehr eng. Und eben, jetzt sieht man, auf welch wackeligen Füßen die Behauptung in allen möglichen Bibellexikas ruht, in diesem Fall. Einfach diese Mondfinsternis. Aber jetzt ist die Frage, welche ist gemeint? Und der Punkt ist eben der, dass die spätere, genau passt mit dem, dass man die Ereignisse schön einordnen kann zwischen Mondfinsternis und Tod von Herodes und noch mehr. Es passt eben mit weiteren biblischen chronologischen Angaben perfekt zusammen. Der langen Rede kurzer Sinn. Unsere Zeitrechnung ist nicht daneben, wie manche behauptet haben. So ein paar Jahre hätte sich dieser Mönch da im Mittelalter, der diese Rechnung aufgestellt hat, geirrt. Nein, sie stimmt genau. Damit ist wirklich die Geburt Jesu in den Monaten vor dem astronomischen Nullpunkt hat sie stattgefunden. Historisch 2 vor Christus. Das ist aber astronomisch 1 vor Christus. Etwas sehr Seltsames. In der Geschichte gibt es tatsächlich kein Jahr Null. Also das ist kein Scherz. Das ist wirklich so. Das heißt also, von 1 vor Christus bis 1 nach Christus ist ein Jahr. Ein Jahr nur und nicht 2 Jahre. Aber in der Astronomie, mit sowas kann man nichts anfangen, was die Historiker da benutzen. Als Astronom braucht man doch eine XY-Achse und es braucht einen Nullpunkt, ja, um alles grafisch, mathematisch darzustellen. Und darum... In der Astronomie kennt man das Jahr Null und das führt zu dem. Vor Christus verschiebt sich alles um ein Jahr. Also, ganz praktisch. Hat jemand ein Astronomieprogramm, heute gibt es schon sehr gute Programme, die gar nicht so teuer sind, Da möchte er gerne den Sternenhimmel um 1000 vor Christus, zur Zeit von David, über Jerusalem betrachten. Kein Problem, man gibt ein, 1000 vor Christus und Jerusalem. Ja, jetzt steht er auf dem Bildschirm 999 vor Christus. Aber ich habe doch tatsächlich 1000 eingegeben, also ist keine beginnende Demenz. Also man macht vielleicht nochmals 1000 vor Christus, wieder 999. Ja, natürlich. Das Programm geht davon aus, dass man historisch denkt, möchte das Jahr 1000 vor Christus eingeben, aber astronomisch ist das 999. Ja? Und so verschiebt sich das quasi alles immer um ein Jahr. Aber nach Christus sind alle Daten gleich. Also historisch 1 nach Christus ist auch astronomisch 1 nach Christus. Und 2018 ist auch astronomisch 2018. Ja, das muss man wissen. Aber das Grandiose ist, wir können also tatsächlich mit ganz starken historischen Argumenten davon ausgehen, dass die Geburt Jesu also astronomisch genau vor dem Nullpunkt stattgefunden hat, etwa August. Und eben in diesem in dieser Zeit, da um die Zeitenwende, ist dann dieser Herodes gestorben und so konnten die Eltern mit dem Kind wieder zurückkehren. Ich muss also nicht davon ausgehen, dass das eine sehr, sehr lange Zeit gewesen wäre in Ägypten, aber eine sehr wichtige Zeit. Ägypten hat dem Messias Asyl gegeben. Das ist schon etwas Spezielles. Er war im Asyl in Ägypten. Und wenn wir daran denken, über die Bedeutung Ägyptens nachdenken, schon früher hat Ägypten dem Volk Israel Asyl gegeben. Die sind als Asylanten gekommen mit Vater Jakob, eine Familie von etwa 70 Personen, hat in Goshen, übrigens am besten Ort im fruchtbaren Nildelta, haben die Wohnsitz nehmen dürfen. Und aus dieser Großfamilie ist schließlich das Volk Israel entstanden. Das war dann traurig. Ein späterer Pharao, der war nicht mehr freundlich gegenüber Israel und hat sich gegen dieses Volk gewendet, hat es zum Sklavenvolk gemacht. Das führte dann auch zum Zusammenbruch des ägyptischen Reiches und zum Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Aber in der Bibel wird das festgehalten, Ägypten hat damals Israel Asyl gegeben. Solange sie das brauchten und dann sind sie wieder nach Hause gegangen. So kann das gehen. Und der Herr Jesus ist auch nach Ägypten gebracht worden, solange es nötig war. Und dann, als die Todesgefahr vorbei war, sind sie wieder nach Hause gekommen. Und das haben wir nun hier vor uns. Und nun, warum betone ich das so für Ägypten? Das Lieblingskapitel der Christen in Ägypten, wenn ich sage das, eines der absoluten Lieblingskapitel des Alten Testaments ist welches?
19.
Jesaja 19, genau. Und zwar ist es ein ganzes Kapitel über Ägypten. Prophetie über Ägypten, und da wird vorausgesagt, dass, das ist noch zukünftig, dass Ägypten unter einen ganz besonderen Segen Gottes kommen wird. Es wird auch Gericht beschrieben, aber dann könnt ihr uns bitte jemand vorlesen, Jesaja 19, Vers 21.
Und der Herr wird sich den Ägyptern zu erkennen geben, und die Ägypter werden an jenem Tag den Herrn erkennen. Sie werden ihm mit Schlachtopfern und Speisopfern dienen, sie werden dem Herrn Gelübde ablegen und sie auch erfüllen.
Jawohl, und dann Vers 23.
An jenem Tag wird von Ägypten eine gebahnte Straße nach Assyrien gehen. Der Assyrer wird nach Ägypten und der Ägypter nach Assyrien kommen, und die Ägypter werden mit den Assyrern dem Herrn dienen. An jenem Tag wird sich Israel als Drittes zu Ägypten und Assyrien gesellen und inmitten der Erde ein Segen sein. Denn der Herr der Heerscharen segnet es, indem er sagen wird: Gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk, und du, Assyrien, das Werk meiner Hände, und du, Israel, mein Erbteil.
Danke. Das ist eine Prophetie für das tausendjährige messianische Friedensreich. Wenn der Herr Jesus kommen wird als König der Welt und Ordnung in dieses Chaos, das wir heute haben, hineinbringen wird, wird Ägypten eine ganz besondere Stellung einnehmen. Ägypten und in der Mitte Israel und dann Assyrien, das ist Irak, im speziellen Nordirak, das ist das Kerngebiet von Assyrien. Diese drei Länder werden quasi zusammen einen Segen darstellen inmitten der Erde. Und wir müssen ja bedenken, Israel ist die Landbrücke zwischen den drei Kontinenten Europa, Asien und Afrika. Also eine ganz einzigartige Position. Und darum in der Mitte der Erde. Israel wird in Hesekiel 39 genannt der Nabel der Erde. Manche Übersetzungen haben, ich gebe nur die Stelle an, damit man sich das notieren kann, manche Übersetzungen haben übersetzt Mittelpunkt der Erde, so in Hesekiel 38, Vers 12 am Schluss. Aber es steht wirklich Dabur auf Hebräisch. Und das ist der Bauchnabel. Und dieses Land ist wirklich sehr speziell, so wie es beim Bauchnabel eben reingeht. Der tiefste Punkt der Welt ist am Toten Meer, Israel. Das ist absoluter Tiefpunkt. Andere Länder rühmen sich, sie seien da, an der und der Gegend, unter dem Meeresspiegel, okay, aber nicht 400 minus. Der Nabel der Erde ist wirklich im Land Israel. Und in Afrika haben wir Ägypten, in Asien, Irak, und das Land Israel ist genau eben der Knotenpunkt, die Landbrücke zwischen den Kontinenten. Und darum, dieses Kapitel wird von den Ägyptern geliebt. Ägypten wird hier genannt von Gott: Gesegnet sei mein Volk Ägypten. Und Gott vergisst nicht, dass Israel, damals Israel, Asyl gegeben hatte, zur Zeit von Jakob, ab dem Patriarchen Jakob, und dass eben dieses Land auch dem Erlöser der Welt Asyl gegeben hatte. Darum, das ist etwas sehr Feierliches, dass da der Messias in Ägypten war und dann von dort her mit den Eltern nach dem Tod von Herodes zurückkehrte in das Land Israel. Vers 21. Übrigens, das heißt wirklich das Land Israel. Auch im Neuen Testament. Manche Bibelausgaben, wenn man da hinten nachschaut, und steht Palästina. Wie kommt das eigentlich? Dass da in so manchen Bibeln gar nicht Israel steht, sondern Palästina. Woher kommt dieser Name Palästina für das Land Israel? Kann das jemand erklären? Also, die Antwort ist korrekt. Das geht auf die Römer zurück. Die haben das aber nicht im Jahr 70 bei der Zerstörung von Jerusalem und dem Tempel gegeben, sondern es gab dann noch einen zweiten Krieg gegen die Juden durch die Römer unter Kaiser Hadrian, 132 bis 135. Und da sind auch nochmals mehr als 1 Million Juden im Krieg umgekommen, wie damals rund um das Jahr 70. Und dann hatte Hadrian eine solche Wut auf die Juden. Er hat Jerusalem nochmals zerstört, wieder aufbauen lassen unter einem neuen Namen. Elia Capitolina. Und Capitolina, das weist hin auf den Gott Jupiter. Also die Stadt wurde im Namen verändert, nicht mehr Jerusalem, sondern Elia Capitolina und dem Jupiter geweiht. Er ließ auf dem Tempelplatz, da wo das Allerheiligste war, und heute der Felsendom der Muslime, da ließ er einen Jupiter-Tempel bauen. Und das Land nannte er um in Palästina. Der Name existierte natürlich schon. Das ist das Land der Philister. Ja? Also Philister und oder Philistäer, als Landname in der Bibel, für den Gazastreifen, das Gebiet darum herum. Das ist das Land Philistäer. Kommt so im Alten Testament vor. Das gibt im Lateinischen die Entsprechung Palästina. Ja, auf Arabisch hat man diesen Unterschied nicht. Auf Arabisch sagt man Philistini für Philister im Alten Testament, haben wir dieses Wort in der arabischen Bibel, und für Palästinenser heute ist das gleiche Wort, Philistini. Ja? Also die Römer wollten den Namen Israels auslöschen und darum haben sie dem Land gegeben den Namen Palästina. Und dieser Name wurde benutzt bis ins 20. Jahrhundert. Nicht wahr? Dieses Gebiet des heutigen Israel, inklusive Gazastreifen, Westjordanland und Jordanien, wurde Palästina genannt. Und als die Engländer während des Ersten Weltkrieges, als sie dran waren, eben dieses Gebiet zu erobern, von den Türken aus der Hand zu schlagen, da haben sie in der Balfour-Erklärung erklärt, wir setzen uns ein, dass in Palästina eine nationale jüdische Heimstätte geschaffen wird. Und sie benutzen den Ausdruck in Palestine. Sie sagen nicht in the land of Israel. In Palästina. Und dann haben die Engländer das vom Völkerbund nach dem Krieg das Mandat bekommen über Palästina. Und schließlich 1948, vor 70 Jahren, nachdem die UNO die Erlaubnis gegeben hatte, dass ein Judenstaat gegründet werden dürfe in Palästina, wurde Israel gegründet. Und seither spricht man von dem Land Israel wieder. Nach dieser Klammer, das haben die Römer als Feinde der Juden bewirkt, dass man nur noch von Palästina sprach. Ja? Und darum auch heute, wenn man von Palästina spricht, es ist eigentlich problematisch, ja? Wobei, in Vorträgen, wenn ich historisch spreche, dann sage ich, die Juden sind 1882 in der ersten Einwanderungswelle nach Palästina gekommen. Warum? Weil man so gesprochen hat damals, ja? Und dann hat man das Palästina genannt. Und man muss ja erklären, und die Engländer in der Balfour-Erklärung haben erklärt, die Juden dürfen in Palästina einen Staat gründen. Aber jetzt heißt dieses Land wieder das Land Israel. Und dann ist es eigentlich nichts als richtig, wenn man diesen Ausdruck benutzt. Und das ist auch das, was wir im Neuen Testament haben. Nicht nur im Alten, sondern auch im Neuen. Vers 21 sagt, und seine Mutter nahm ihr Josef zu sich und zog in das Land Israel. Das ist das Land Israel. Und dann gibt es aber hier noch eine politische Besonderheit. Was ist nämlich geschehen? Gemäß unserem Bibeltext. Was für Josef eine echte Überraschung war.
Ein Engel hat zu ihm gesprochen.
Ja gut, daran war er schon gewöhnt. Das hat er auch schon, wenn man das so sagen kann, das hat er auch schon erlebt. Aber da geschah jetzt wirklich politisch eine große Überraschung.
Herodes hatte seinen Sohn enterbt und den anderen als König eingesetzt, Nachfolger.
Herodes hatte den Nachfolger enterbt und einen anderen eingesetzt. Hier steht es einfach so, Vers 22, als er aber hörte, dass Archelaus über Judäa herrsche. Anstatt seines Vaters Herodes fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Archelaus war ein Herodes-Sohn, der bekannt war, dass er sehr blutrünstig war. Und der war gar nicht vorgesehen für Judäa. Also geplant war ein anderer Sohn, aber kurz vor dem Tod noch, in einem Wutanfall, hat König Herodes sein Testament geändert. Und das gibt's halt. Ja, da gibt's ja Überraschungen. Und es kann gute Überraschungen geben bei Testamentänderungen, aber das war eine sehr schlechte Nachricht. Das machte Josef Angst. Er wollte nicht nach Judäa gehen. Ja, aber er kam ja gar nicht von Judäa. Seine Heimatstadt, wissen wir, ist ja Nazareth. Im Norden, in Galiläa. Warum wollte er offensichtlich nach Bethlehem gehen? Was war der Gedanke?
Nein, die Vaterstadt zurückzugehen.
Aber die Vaterstadt, Josef ist aufgewachsen in Nazareth, nicht in Judäa, in Galiläa. Aber warum ist es für ihn ein Schrecken, dass er hört, Archelaus sei eingesetzt worden über Judäa? Das ist Südisrael. Einverstanden. Bethlehem ist in Judäa. Er hatte Angst, nach Bethlehem zu gehen, weil jetzt eben dieser blutrünstige Archelaus König Herrscher wurde. Aber meine Frage ist immer noch, warum wollte er nach Judäa? Warum nicht nach Galiläa? Da kommt er her.
Vielleicht wollte er aus dem Haus und der Familie Davids.
Ja, Josef war ja ein Nachkomme von David. Und er musste ja für die Geburt, gerade um die Zeit der Geburt, musste er nach Judäa gehen, nach Bethlehem, wegen dieser Listenerfassung von von Kaiser Augustus. Das ist das, was wir aus dem Lukas-Evangelium wissen, Kapitel 2. Und wir haben schon gesehen in Matthäus 2, so kam es ja zur Erfüllung der Prophetie in Micha 5, Vers 1. Lies nochmals jemand vor, bitte. Matthäus 2, Vers 5 und 6.
Sie sagten ihm: Zu Bethlehem in Judäa, denn so steht doch den Propheten geschrieben: Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird.
Jawohl, das ist ein Zitat aus Micha 5, Vers 1. Das sagte voraus, übrigens im 8. Jahrhundert vor Christus, der Erlöser, wenn er kommt, der Messias, wird in Bethlehem auf die Welt kommen. Aber Maria und Josef wohnten ja in Nazareth. Hätte die Geburt in Nazareth stattgefunden, hätte sich Micha nicht erfüllt. Und die haben sich nicht überlegt, oh, eigentlich sollten wir dringend nach Bethlehem, sonst wird die Schrift nicht erfüllt, ja? Nein, die waren da in Nazareth. Und dann kam dieser Erlass von Kaiser Augustus, alle müssen eingeschrieben werden im Römischen Reich. Und dazu muss man in die Heimatstadt gehen, in die offizielle Heimatstadt. Und darum mussten Josef und Maria, weil sie beide abstammungsmäßig auf David zurückgehen, 1000 Jahre zurück, über zwei verschiedene Linien, mussten die nach Bethlehem gehen. Und genau zu der Zeit fand die Geburt Christi statt, am richtigen Ort. So hat sich Micha 5 erfüllt in Bethlehem. Also das war gar nicht geplant, sondern es brauchte effektiv die Nummer 1 des größten Weltreiches der Welt, die sagt, alle müssen da und da und dahin, damit sich die Prophetie erfüllt. Das ist grandios, nicht wahr? Ich kann vielleicht noch erklären, was das für ein Erlass war. Das war also nicht eine Steuereintreibung. Das passt überhaupt nicht von den zeitlichen Gegebenheiten. Es gab nämlich unter Kaiser Augustus, er begann 27 vor Christus zu regieren, gab es drei Steuereintreibungen. Eine war 9-8 vor Christus, dann 7-6 vor Christus und eine 13, 14 nach Christus. Aber es ist ja so, in Lukas 2, wo es heißt, dass da eine Verordnung ausging, Lukas 2, Vers 1, vom Kaiser Augustus, den ganzen Erdkreis, griechisch Oikumene, ist der Fachausdruck für das Römische Reich, einzuschreiben. Dann heißt es, die Einschreibung selbst geschah als erste und so weiter. Der Ausdruck Einschreibung ist nicht das typische Wort für Steuereinschreibung, Apotimesis, sondern Apographe. Das ist das allgemeine Wort für eine Erfassung in Listen. Also, wir müssen gar nicht unbedingt nach einer Steuereintreibung suchen, sondern nach einer Listenerfassung. Und im Jahr 2 vor Christus war das 25 Jahre Jubiläum von Kaiser Augustus. 27 bis 2. Und da wurde Kaiser Augustus ausgerufen als Pater Patriae, Vater des Vaterlandes. Und es wurde verlangt, alle im Römischen Reich müssen einen Treueeid ablegen. Und wie will man das kontrollieren? Es gab damals viele Pharisäer, die wollten das nicht akzeptieren. Ja, das wurde in Listen erfasst. Und sieht man, historisch 2 vor Christus ist astronomisch 1 vor Christus. Es passt einfach wunderbar. Und so hat also Gott diesen Kaiser mit seinem Jubiläum benutzt, dass Maria und Josef an den richtigen Ort gingen für die Geburt, damit das Wort erfüllt wurde. Aber offensichtlich hat sich dann Josef im Nachhinein überlegt, ja gut, wenn der Messias ja in Bethlehem geboren werden musste, und das ist geschehen, dann wäre es doch eigentlich nichts als richtig, er würde auch in Bethlehem aufwachsen. Ja, in der Stadt Davids, da wo König David groß geworden ist. Und nun zurück aus Ägypten erfährt er, oh, in einem Wutanfall hat Herodes alles auf den Kopf gedreht. Aber da kann ich nicht hin. Und darum war ihm klar, also wir müssen nach Galiläa. Und dort wurde nämlich ein anderer Sohn von Herodes eingesetzt. Nicht als König, aber als Tetrarch. Ein Tetrarch, das ist ein Titel, der tiefer ist als der Titel König. Antipas wurde als Tetrarch eingesetzt und der war weniger schlimm. Schon auch nicht toll, aber weniger schlimm. Und darum hat das ihn dazu gebracht zu gehen. Aber es brauchte offensichtlich noch etwas mehr. Vers 22 sagt, als er aber im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatte, zog er hin in das Gebiet von Galiläa. Und da geht er zurück eben nach Nazareth, wo er hier kam. Und nun erklärt uns Matthäus, das war ganz wichtig, wären die nämlich in Bethlehem geblieben, hätte sich die Schrift nicht erfüllt. Es steht eben im Alten Testament, der Messias wird Nazaräer genannt werden. Der Herr Jesus war nicht bekannt als Jesus der Bethlehemiter. Er ist zwar in Bethlehem geboren worden, aber eben in Nazareth aufgewachsen und darum hieß er Jesus von Nazareth, Jesus der Nazaräer. Und das war vorausgesagt. Wo? Zacharja. Schlagen wir auf Zacharja. Und zwar in Kapitel 3, Vers 12 haben wir eine Prophetie auf den verheißenen Retter, den Messias. Und ich muss erklären, auch im Judentum, die Rabbiner der Antike haben erklärt, diese Stelle spricht von dem Messias. Also da haben wir keine Interpretationsschwierigkeiten. Nun, was steht von dem Messias? Liest uns jemand vor. Zacharja 3, Vers 8. Eine Botschaft an den damaligen hohen Priester von Israel.
Höre doch, Josua, du hoher Priester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, denn Männer des Wunders sind sie, denn siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen.
Jawohl, und dann noch in Kapitel 6, Vers 12, auch eine Stelle, von der die Rabbiner im Altertum schon sagten, das spricht von dem Messias.
So spricht der Herr der Heerscharen und sagt, siehe ein Mann, sein Name ist Spross, und er wird von seiner Stelle aufsprossen und den Tempel des Herrn bauen.
Ja, noch weiter?
Ja, er wird den Tempel des Herrn bauen, und er wird Herrlichkeit tragen, und er wird auf seinem Thron sitzen und herrschen, und er wird Priester sein auf seinem Thron, und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein.
Ja, danke. Also, hier wird gesagt, siehe ein Mann. Sein Name ist Spross. Und in 3 Vers 8 wird gesagt, siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen. Von der Interpretation her, im Judentum und im Christentum Einigkeit, das ist der Messias. In Sacharja 6, Vers 13 wird noch erklärt, er wird Priestertum und Königtum in einer Person vereinen. Das, was im Alten Testament immer getrennt sein musste. Gott hat die Gewaltentrennung, die Gewaltenteilung eingeführt für Israel. Könige sollten aus dem Stamm Juda kommen, aus der Familie Davids, und Priester sollten aus dem Stamm Levi kommen, aus der Familie von Aaron. Und so war es also biblisch gesehen unmöglich, Königtum und Priestertum miteinander zu vereinigen. Gott hat also die Gewaltenteilung eingeführt, damit nicht zu viel Macht in einer Person vereinigt ist. Weil wir Menschen ein Problem haben. Sobald wir zu viel Macht haben, sind wir in höchster Gefahr, korrupt zu werden. Und sehen wir, das Prinzip der Gewaltentrennung ist nicht eine Erfindung aus der Aufklärungszeit, der Aufklärungsphilosophie. Das wird so oft gesagt, das ist ein biblisches Prinzip. Und das in unseren modernen Staaten ganz wichtig ist, ja, dass es eine Gewaltenteilung gibt. Aber in dem Messias wird diese Gewaltenteilung eben nicht mehr sein, weil er der Vollkommene ist, der von Gott als vollkommener Erlöser gegebene. Da ist keine Macht, ist Machtkonzentration kein Problem. Darum wird er Priester sein auf seinem Königsthron. Nun, aber er heißt Spross. Er heißt Spross. Und nun, überall hörte man Jesus von Nazareth. Jesus von Nazareth. Der Jesus wuchs auf in Nazareth, bis er etwa 30 Jahre alt war. Und dann begann er öffentlich im Land herumzureisen und zu predigen. Überall war er bekannt als der Nazaräer. Und das Wort Nazareth, dieser geografische Ortschaftsname, kommt im Alten Testament nirgends vor. Alttestamentlich ist Nazareth ein Nobody. Und diese Stadt ist geschichtlich später erst entstanden, war übrigens, ich sage Stadt, ein armseliger Ort. Und zur Zeit Jesu wohnten auch manche Juden dort in Höhlen. Also man sieht, man braucht keine Hunderttausenden von Jahren oder schon gar nicht Millionen von Jahren, um von Höhlenmenschen zu sprechen. Steinzeit ist alle Zeit. Ja, auch heute gibt es Steinzeitkulturen. Das ist nicht eine Frage des Datums, sondern es ist eine Frage des Lebensstils. Ja, und wenn ein Haus zu teuer ist, dann ist eben eine Höhle, kann ganz etwas ganz Tolles sein. Ja gut, also ich habe keine persönlichen Erfahrungen, aber ich kann mir das so vorstellen, nicht wahr? Man kann sich auch schön einrichten. Ja, also, aber das war Nazareth. Und man muss daran denken, Nathanael in Johannes 2, als er hört eben von Jesus von Nazareth, sagt, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Das zeigt uns, also dieses Nest war nicht gerade ein begehrter Ort. Aber der Name Nazareth, die Wurzel, ist NZR. Die meisten Wörter in Hebräisch und Aramäisch kann man auf Wortwurzeln zurückführen von normalerweise 3 Konsonanten. Das ist etwas ganz Tolles. Das macht die Wörter in der Sprache so durchsichtig, dass man bei den meisten Wörtern auf Anhieb sagen kann, warum die Wörter so heißen. Nicht wahr? Zum Beispiel Stier. Ich frage jemanden, der Deutsch spricht, warum heißt der Stier Stier? Ja, haben wir eben so gesagt. Ja, aber warum heißt der Stier? Ja, das habe ich so gelernt. Meine Eltern haben das so gesagt. Und ich sage auch Stier. Ja, aber woher kommt das Wort? Ja, dann müsste ich im Duden Wortherkunft, Etymologie nachschauen. Ja, und dann wird es, je nachdem, erklärt, woher die Wörter kommen. Hebräisch, kein Problem. Par kommt von parar, niedertreten. Das ist der Niedertrampler. Und so kann man die Wörter ganz allgemein sofort herleiten. Und nun, Nazareth kommt von Nezer und das heißt Spross. Grüner Spross eigentlich. Und also auf gut Deutsch könnte man Nazareth übersetzen mit Sprosslingen oder Zweiglingen. Und damit hat sich die Prophetie erfüllt. Siehe, mein Knecht, Spross genannt, wird kommen. Und er wird Nazaräer genannt. Und interessant ist es ja so, dass die gerade dem Christentum fernstehende Leute, die sagen, die reden von dem Herrn Jesus, so distanziert von Jesus, von Nazareth. Ja? Aber jedes Mal, wenn sie diesen distanzierten Ausdruck benutzen, erfüllen sie gerade selber die Heilige Schrift. Er soll Nazaräer genannt werden. Und dann vielleicht noch eine Stelle dazu, zu Zacharia, Jesaja 11. Das ist auch eine im Judentum bekannte Stelle, die von dem Messias spricht. Also auch keine Interpretationsprobleme. Roland, liest du? 11, 1 und 2.
Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn.
Ja, hier erklärt sich übrigens, woher das Weihnachtslied kommt. Es ist ein Ros entsprungen, davon Jesse sprach, Jesaja. Aber es ist eben keine Rose, sondern gemeint ist eben dieses Reis. Wird hervorsprossen aus dem Stumpfe Isais. Das Bild ist hier ein abgeschlagener Baum. Im Stammbaum geht es zurück auf Isai. Das war der Vater von König David. Ja, und das ist das Traurige. David wurde König in Israel und seine Söhne auch. Salomo, dann Rehabeam und so weiter geht das bis Jekonia. Und dann kam die babylonische Gefangenschaft und das Königtum wurde abgeschnitten und diese Linie hat die königliche Würde verloren. Das ist dieser Stumpf, abgeschnitten. Bis auf Isai, der nicht König war, ja? Das Königtum ist abgeschnitten. Aber aus diesem Stumpf wird hervorkommen ein Reis. Das ist ein Baum, der plötzlich wieder beginnt zu sprießen. Und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und das Wort Schössling heißt auf Hebräisch Nezer. Maria ist auch stammt auch von David ab, aber nicht über die königliche Linie. Und darum ist eben dieser Baum, die Königslinie ist quasi abgeschnitten, aber aus einer Seitenlinie, aus dem Stumpfe Isais, kommt ein Schössling. Das ist der Messias. Der Nezer, Ja, und da haben wir also wirklich genau dieses Wort, was in Nazareth enthalten ist. In Sacharja 3 und 6 steht für Spross Zähmach. Das bedeutet auch Spross Schössling. Ja? Und so war das natürlich ein Wortspiel. Jesaja spricht von, er wird Zähmach, Spross genannt werden. Und dann redet man dauernd von Jesus von Nazareth. Jesus von Nazareth. Nazareth? Netzer? Spross? Das ist es ja. Er wird Spross genannt. Ja, das sind zwei gleichbedeutende Wörter, die sich so überschneiden. Zähmach und Netzer. Aber eben darum habe ich noch hingewiesen, hier in Jesaja 11 haben wir sogar direkt das Wort Netzer. Habe ich deine Frage beantwortet, Philipp? Oder bin ich darüber hinweggegangen? Ja, ich wollte sagen, eben dass der Jesus über Maria von David abstammt, aber nicht durch die Königslinie, denn die wurde abgeschnitten und sogar verflucht. Jeremia 22, letzter Abschnitt, verflucht den letzten König in dieser Linie und sagt, dass nie mehr ein Same aus dieser Linie König werden wird. Aber das haben wir ja im Zusammenhang mit Matthäus 1 schon mal besprochen, wie das eben gegangen ist, dass Jesus Christus das Anrecht hat auf den Königsthron, ohne aus dieser verfluchten Königslinie zu sein. Ja, eben, das war vorausgesagt, dass der Messias von David abstammen soll, aber das hatten wir eben damals ausführlich besprochen, im Zusammenhang mit dem Geschlechtsregister in Matthäus 1. Drum, wir können also sofort weitergehen und auch die Zeit bis zur Pause ausnutzen. Ja, natürlich, klar, wir sind flexibel, oder sollten es wenigstens sein.
Nicht so lange, aber mir ist noch aufgefallen, dass einfach dieses in Vers 23 von Matthäus 2 es kein wörtliches Zitat ist, sondern du hast aber sehr gut begründet mit den anderen Stellen aus Sacharja und Jesaja. Im Unterschied zu anderen wörtlichen Zitaten steht, wo dann steht, durch den Propheten oder durch den Propheten Jeremia oder durch den Propheten Jesaja, wird hier gesagt, durch die Propheten. Und es steht auch keine Stellenangabe da. Das steht, also dieser Ausdruck, er wird Nazarener genannt werden, steht dort, ja, und dort. Ne?
Genau.
Aber ich denke, es ist einfach, das zeigt eigentlich noch viel mehr, dass, wenn er Jesaja 53 liest, er war verachtet und verlassen von den Menschen. Oder Jesaja 45, er war der von jedermann Verachtete. Und den hat Gott als den Heiligen Israels erwählt. Dass es einfach alle Propheten bezeugt haben, er wird der leidende Messias sein.
Genau.
Und der Verachtete.
Und eben, wie du sagst, die Mehrzahl Propheten bedeutet eben, man findet das in Sacharja 3 und 6, man findet es in Jesaja 11, Vers 1, man findet es in Jeremia 23, Vers 5, wenn mein Gedächtnis mir nicht einen Streich spielt.
Auch in Jesaja 53 steht, es wie ein
Wurzelspross. Auch Jesaja 53, Wurzelspross, ganz genau. Und das war Jeremia 23, 5. Darum, die Propheten, die sprechen eben von dem, dass er Spross genannt werden soll. Übrigens, das hat mit Nazirer gar nichts zu tun. Also das Wort Nazir, 4. Mose 6, das sind diese speziell Gottgeweihten, das ist ein ganz anderer Wortstamm. Also nicht Nazar ist die Wurzel, sondern Nazar. Wie französisch Zero, ja? Nazar. Der Nazir, aber das ist eben der Nazarer und das kommt von Netzer. Gut, jetzt haben wir etwas ganz Interessantes in Matthäus 2. Der Messias sollte in Bethlehem, aus Bethlehem kommen. Er sollte aus Ägypten kommen. Ja, Micha sagt, er kommt aus Bethlehem. Hosea 11 haben wir letztes Mal gesehen, er sagt, er kommt aus Ägypten. Und die Propheten, Sacharja, Jeremia, Jesaja, sagen, er kommt aus Nazareth. Ja, wie geht das? Ganz einfach. Er wird in Bethlehem geboren, aus Ägypten gerufen, nicht wahr? Matthäus 2, Vers 15. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, nicht dort geboren. Aber er ging hin, um Asyl zu haben und kam wieder zurück. Da hat sich erfüllt, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen und Nazaräer wird er genannt. Nicht in Nazareth geboren, aber er wird Nazaräer genannt, weil er dort aufgewachsen ist. So ist Gottes Wort und am Schluss erfüllt sich alles und geht auf wie ein Puzzle. Und nun gehen wir weiter. Kapitel 3. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer. Ja, aber jetzt machen wir doch einen Zeitsprung. Wie viele Jahre springen wir da? Wie? 29. Oder 28, ja. So ungefähr können wir das sagen. Ja, warum? Weil das Auftreten von Johannes dem Täufer fand ja statt ab dem 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Schlagen wir das auf, Lukas 3, 1. Würdest du, Andreas, uns diese Stelle vorlesen? Lukas 3, 1 und 1 bis 4. Nein, sogar bis 5.
Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa, sein Bruder Philippus aber Vierfürst von Iturea und der Landschaft Drachonitis und Lysanias Vierfürst von Abilene unter dem hohen Priestertum von Annas und Kaiaphas, erging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Umgebung des Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Worte Jesajas des Propheten, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Jedes Tal wird ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden und das Krumme wird zu einem geraden Weg und die Unebenen werden zu ebenen Wegen werden und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen.
Vielen Dank. Also, da wird genau datiert, wann Johannes der Täufer auftrat. Lukas schreibt im 15. Jahr des Kaisers Tiberius. Nun, man kann in Wikipedia nachschauen, wann ist Kaiser Augustus gestorben, wann ist ihm Tiberius gefolgt? 14 nach Christus. Also 14 plus 15. Also übrigens, man muss nicht unbedingt in Wikipedia nachschauen. Man kann auch ein noch renommierteres Lexikon nehmen, sagen wir die Encyclopaedia Britannica. Ja? Aber es steht einfach das Gleiche. Und 14 plus 15 bringt uns in das Jahr 29 nach Christus. Aber sehen wir, wie Lukas das datiert. Er sagt nicht nur, als Kaiser Tiberius eben im 15. Jahr regierte, sondern als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war. Ja, und das wissen wir aus anderen Quellen, 26 bis 36. Deckt sich also mit diesem Jahr 29, ja? Und das ist auch noch nicht genug. Er sagt, und Herodes war Tetrarch von Galiläa. Das ist eben dieser Herodes, der da auf den Thron kam in Galiläa, darum ging, weil er nicht so schlimm war, ging Josef nach Nazareth. Ja? Und der herrschte also auch in dieser Epoche immer noch. Und dann wird gesagt, sein Bruder Philippus war Tetrarch von Iturea, der Landschaft von Drachonitis. Und dann ein weiterer, Lysanias, war Vierfürst von Abilene. Auch ein kleines Gebiet auf der anderen Seite des Jordans, im heutigen Jordanien. Und dann Annas und Kaiaphas waren in der Zeit Hohepriester. 7 historische Personen werden herbeigezogen, um das genau zu datieren. So arbeitet ein ganz gründlicher Historiker, aber nicht ein Märchenschreiber. Ja, man muss sich das mal anhören. Wenn Freidenker über die Bibel spotten, Und das pünktlich wieder im Dezember ganz besonders. Jetzt ist wieder die Zeit mit dem Märchenbuch und so weiter, ja? Wie schreibt man ein Märchen? Zum Beispiel, die Brüder Grimm, es war einmal, ja? Und dann kommt das mit Hänsel und Gretel. Also möchte man gerne wissen, wo war das und in welchem Wald haben sie sich verirrt? Vielleicht der Schwarzwald. Aber wer weiß, vielleicht waren es auch die Vogesen. Und dann andere Frage, zu welcher Zeit war das? Ja, vielleicht zur Zeit von Karl dem Großen, um 800. Ja, aber die Märchenschreiber bemühen sich nicht. Das war zur Zeit, als Karl der Große und Herrscher war des Heilig-Römischen Reiches und als der und der Fürst dort und dort über Preußen. Nichts. Ist auch gar nicht wichtig. Es ist ja gar nicht geschehen. Es kommt nicht darauf an, wann es war. Ist auch nicht wichtig, wo. Ob jetzt im Schwarzwald oder in den Vogesen oder sonst noch wo. Eben, weil es ist nirgendwo geschehen und es ist nie geschehen. Ja, aber da geht es um wirkliche Dinge, die in Raum und Zeit stattgefunden haben. Und darum, die Bibel ist ganz anders geschrieben. Und man kann das eben nachvollziehen und sehen, aha, das war also zur Zeit dieser Leute, da trat ein Johannes, der Täufer, als Prediger auf und er brachte ganz Israel in Bewegung. Haben wir das gesehen in Matthäus 3, um zurückzukommen? Da heißt es in Vers 5, da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa, das ist ganz Südisrael. Und die ganze Umgebung des Jordan, da haben wir also das Jordantal und die ganze Umgebung darum herum. Und die kommen alle, also aus ganz Israel, an den Jordan, um da Johannes den Täufer zu hören und von ihm getauft zu werden. Nun, Josephus Flavius, dieser Geschichtsschreiber aus dem ersten Jahrhundert, aus der Sicht des Judentums, schreibt in Jüdische Altertümer, Buch 18, ich muss gerade aufschlagen, in Kapitel 5, Abschnitt 2. Und da schreibt er tatsächlich über Johannes den Täufer. Aber aus außerbiblischer Sicht, als ein Jude, der nie messianischer Jude wurde, aber eben das Judentum von damals vertritt. Und da schreibt er, manche Juden waren übrigens der Ansicht, der Untergang der Streitmacht des Herodes, spricht er im Zusammenhang von Herodes Antipas, eben den Tetrarch in Galiläa, der übrigens später Johannes den Täufer enthauptet hatte. Also, manche Juden waren übrigens der Ansicht, der Untergang der Streitmacht des Herodes sei nur dem Zorne Gottes zuzuschreiben, der für die Tötung Johannes des Täufers die gerechte Strafe gefordert habe. Also aus der Sicht des übrigen Judentums, diese militärische Niederlage, die Herodes einmal erlitten hatte, die wurde gesehen im Zusammenhang mit der Tötung von Johannes dem Täufer. Den Letzteren nämlich hatte Herodes hinrichten lassen. Johannes der Täufer hatte diesem Tetrarch immer wieder gesagt, diese Frau, die du hast, die darfst du gar nicht haben. Der hat nämlich die Frau von seinem Bruder genommen. Also sowas pervers, ja. Und hat ihm das immer wieder gesagt. Und das hat ihn natürlich so geärgert. Dann hat er ihn einkerkern lassen. Und dann kam die Sache mit dem Geburtstag, die ja bekannt ist. Ja, wo dann dieses Mädchen getanzt hat und er sagt, ja, du kannst dir wünschen, was du willst. Und die Mutter sagt, wünsche dir nicht das halbe Königreich, sondern den Kopf von Johannes dem Täufer. Also, den Letzteren nämlich hatte Herodes hinrichten lassen, obwohl er ein edler Mann war, der die Juden anhielt, nach Vollkommenheit zu streben, indem er sie ermahnte, Gerechtigkeit gegeneinander und Frömmigkeit gegen Gott zu üben und so zur Taufe zu kommen. Denn dann werde, verkündigte er, die Taufe Gottes angenehm sein, weil sie dieselbe nur zur Heiligung des Leibes, nicht aber zur Sühne für ihre Sünden anwendeten. Interessant, das hätten die Lutheraner damals schon hören sollen, ja? Aber die gab es noch nicht. Die Taufe bewirkt nichts, sondern, Johannes hat gelehrt, diese Taufe ist nur eine äußere Waschung, aber hat eben eine Bedeutung und drückt aus, dass jemand bereits vorher einen Gesinnungswandel durchgemacht hat. Darum war es die Taufe im Zusammenhang mit der Buße. Aber die Taufe selber hat nicht irgendwie mystisch etwas verändert. Ja? Interessant. Und dann heißt es weiter, dann werde die Taufe Gott angenehm sein, weil sie dieselbe nur zur Heiligung des Leibes, nicht aber zur Sühnung für ihre Sünden anwendeten. Die Seele nämlich sei dann ja schon vorher quasi entsündigt durch ein gerechtes Leben. Aber das geschah durch die Buße, durch die Umkehr, so sagt uns das Neue Testament. Da nun infolge der wunderbaren Anziehungskraft solcher Reden eine gewaltige Menschenmenge zu Johannes strömte, fürchtete Herodes das Ansehen des Mannes, dessen Rat allgemein befolgt zu werden schien, möchte das Volk zum Aufruhr treiben und er hielt es daher für besser, ihn rechtzeitig aus dem Weg zu räumen, als beim Eintritt einer Wendung der Dinge in Gefahr zu geraten und dann, wenn es zu spät sei, Reue empfinden zu müssen. Auf diesen Verdacht hin ließ also Herodes den Johannes in Ketten legen, nach der Festung Machaerus bringen, dem heutigen Jordanien, die ich oben erwähnte, und dort hinrichten. Sein Tod aber war, wie gesagt, nach der Überzeugung der Juden die Ursache, weshalb des Herodes Heer aufgerieben worden war, da Gott in seinem Zorn diese Strafe über den Tetrarchen verhängt habe. Interessant, außerbiblisches Zeugnis. Und wird ganz klar bezeugt, dass er Israel in Bewegung gebracht hatte. Und dieser Johannes hat nach Johannes 1, Vers 29 gesagt, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Er hat ganz klar hingewiesen auf den Nazaräer, dass er der ist, der Jesaja 53 erfüllen wird, wo der Messias beschrieben wird als Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Und darum muss man sagen, dieser Johannes war also eine Sensation in ganz Israel. Der hat das ganze Volk in Aufruhr gebracht und vor die Frage gestellt, jetzt müsst ihr euch entscheiden. Wer ist der Mann von Nazareth? Der Messias oder war das ein Aufrührer? Ja, jetzt machen wir Pause und fahren dann gleich weiter mit Johannes. Ja, wir sollten weiterfahren. Wir haben gesehen, das Auftreten von Johannes dem Täufer fand statt im Jahr 29 nach Christus. Kann man genau datieren nach Lukas 3. Übrigens, gerade in den Versen vorher, in Lukas 3, 23 steht, dass damals Jesus begann, 30 Jahre alt zu werden. Also er war noch nicht genau 30, aber er begann 30 Jahre zu werden. Und wenn wir jetzt zurückrechnen von 29 nach Christus, knappe 30 Jahre, dann kommen wir astronomisch eben auf minus 1. Das zeigt also, dass es korrekt ist mit der vollständigen Mondfinsternis zu rechnen vor dem Tod von Herodes dem Großen. Ja, und nun hatten wir gesehen, dass Josef, da möchte ich noch ganz kurz zurückkommen, in Kapitel 2 auswich nach Nazareth. Und wie wir wissen, übrigens durch die Überlieferung von Josephus Flavius, alles im Zusammenhang mit einem Wutanfall eines Königs, eines unbeherrschten Königs. Und dazu möchte ich noch eine Stelle aufschlagen aus Psalm 76. Und zwar darf ich bitten, Andreas vorzulesen oder wer auch immer. Bitte, du, ja, klar. Vers 9.
Du ließest Gericht hören vom Himmel her. Die Erde fürchtete sich und wurde stille. Als Gott aufstand zum Gericht, um zu retten alle Demütigen auf Erden.
Ja, und jetzt kommt es. Was ist es in deiner Zählung, Vers?
Jetzt kommt der nächste, ich wäre 11.
Ach so, das ist Vers 11, ja, gut. Ich habe eine andere Zählung. Bitte, in dem Fall Vers 11 ist es.
Denn selbst der Grimm des Menschen wird dich preisen, auch noch mit dem Rest des Grimmes wirst du dich gürten.
Ja, genau so war das. Denn der Grimm des Menschen wird dich preisen, dass sogar dieser Wutanfall letztlich Gottes Plänen dienen musste. Das ist ein Beispiel für die sogenannte Souveränität Gottes. Gott steht über allem, er hat mit dem Bösen nichts zu tun. Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm, 1. Johannes 1, Vers 5. Aber selbst die bösen Entscheidungen der Menschen, letztendlich müssen sie Gottes Plänen dienen. Und das ist auch hier so geschehen. Ja, aber wir waren ja bei Johannes, dem Täufer, und es fällt auf, in Kapitel 3, Vers 1 steht, in jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer. Und wir haben schon gesagt, aber das sind doch etwa 28 Jahre nach den Dingen, die in Kapitel 2 berichtet werden. Aber das hilft uns eben zu verstehen, wie man sich in dieser Sprache ausgedrückt hat. Matthäus war übrigens Jude und also seine Muttersprache war Hebräisch oder Aramäisch, zwei ganz nahe verwandte Sprachen. Und er hat so gesprochen, wie das eben da üblich ist. Wir würden im Deutschen ja nie so schreiben in jenen Tagen und das sind 28 Jahre dazwischen. Ja? Aber wir müssen eben, das ist ganz wichtig, an Fremdsprachen immer so herangehen, dass man den Fremdsprachen nicht vorschreibt, wie sie funktionieren sollen, sondern dass man eben nur einfach wahrnimmt, wie ist das. Das ist ganz wichtig in der Linguistik, in der Sprachwissenschaft. Das hat sich auch sehr stark geändert gegenüber früher. Eine Grammatik ist nicht mehr präskriptiv, sondern deskriptiv. Also die Grammatik schreibt nicht vor, wie man sprechen und schreiben soll, sondern beschreibt, wie man spricht und schreibt. Ist wichtig, ja? Dann kommt man eben nicht nur auf die Idee zu sagen, ja, das ist ja nicht korrekt. Natürlich ist das korrekt. Eben in der und der Zeit hat man sich so und so ausgedrückt. In der Sprache ist das so üblich. Und schauen wir mal im Alten Testament, Jesaja 11. Da haben wir doch gelesen, Verse 1 und 2, da wird der Messias beschrieben, aus dem Stumpf Isais. Und in den weiteren Versen wird beschrieben, wie er in der Zukunft auf dieser Erde als gerechter König auftreten wird. Und nun in dem Zusammenhang möchte jemand bitte lesen, Jesaja 11, 11.
Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr noch ein zweites Mal seine Hand ausstrecken, um den Überrest seines Volkes, der übrig bleiben wird, loszukaufen aus Assyrien und aus Ägypten und aus Patros und aus Äthiopien und aus Elam und aus Sinea und aus Hamat und von den Inseln des Meeres.
Ja, also da wird beschrieben die Zeit des Messias, wenn er herrschen wird auf Erden, mit anderen Worten, das tausendjährige Friedensreich. Und nun Vers 11 sagt, an jenem Tag, da wird Gott sein Volk sammeln aus verschiedenen Orten, verschiedenen Ländern, Assyrien, Ägypten und so weiter. Jetzt, was bedeutet das an jenem Tag? Bedeutet das an bestimmten Kalendertag? Nein, Be-Yom auf Hebräisch, jenem Tag, das ist ein fixer Ausdruck im Hebräischen, um eine Zeitepoche zu beschreiben. Ich war, wenn wir sagen heutzutage, dann kommt ja das Wort heute da drin vor. Aber heute hat dort nichts zu tun jetzt mit diesem Datum im März, das wir heute haben. Sondern heutzutage meint die Epoche, in der wir heute, eben, ich sage es schon wieder heute, leben. Ja? Aber heute im umfassenderen Sinn. Und jetzt kann man alle Propheten durchlesen. Aber ich empfehle zum Beispiel insbesondere Zacharja 12 bis 14. Da heißt es ständig, an jenem Tag. Und der Ausdruck meint die Endzeit. Als eine Epoche, ja? Und jetzt gerade da ist es sehr wichtig zu sehen, Jesaja 11, 11 sagt, Gott wird sein Volk zum zweiten Mal wird er sammeln und zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken. Das erste Mal, wo Gott seine Hand ausgestreckt hatte, das war, als er sie aus Ägypten holte. Da wird ja in 2. Mose immer wieder gesagt, dass Gott mit ausgestrecktem Arm Israel aus Ägypten befreit hat. Aber hier wird gesagt, in jener Epoche wird Gott zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken und er wird sein Volk sammeln aus Assyrien. Das ist heute der Nordirak. Und dann aus Ägypten. Hebräisch steht hier Mitzrayim. Das ist speziell in Unterägypten. Also Alexandria, Nildelta bis nach Kairo. Und dann aus Patros. Patros ist Oberägypten. Also weiter Nil aufwärts. Und dann Äthiopien. Das ist Kusch, das ist Sudan, Äthiopien. Und dann Elam, das ist Persien. Und Sinia, das ist Südirak. Hamat, das ist Syrien. Hama, das hängt zusammen mit Hamat. Und aus den Inseln des Meeres, die Iyim. Das ist im Alten Testament spezieller Begriff für Europa. Für die griechischen Inseln auf der, im Mittelmeer, auf der europäischen Seite, aber auch dann das Festland. Und das hat sich alles schon erfüllt. Die ägyptischen Juden sind in den vergangenen Jahrzehnten sind die ausgewandert. Und ganz viele sind dann nach Israel gekommen. Und die irakischen Juden sind praktisch alle weg aus Assyrien und aus Sinia. Es gibt vielleicht noch 30 Juden. Aber all die Abertausenden sind in den vergangenen Jahrzehnten gegangen. Und die persischen Juden sind zu Aberzehntausenden hinausgegangen. Schon bei der Revolution 1978, als der Schah gestürzt wurde, da sind Juden aus Elam, also aus Persien, gegangen. Und dann auch später noch wieder. Und dann auch aus Syrien. Eben Hamat. Und natürlich Hunderttausende aus Europa. Gerade als die Nazizeit begann, da haben viele Juden, die wach waren, die sind gegangen. Die meisten haben gesagt, ja, das ist nicht so gefährlich. Und dann kam die Katastrophe. Aber etwa 250.000 sind vorher noch gegangen. Und so sind die losgekauft worden und ins Land zurückgekehrt. Das hat sich heute schon erfüllt. Und darum ist es umso interessanter, es wird geschehen an jenem Tag, Beyom, in dieser Epoche. Da wird der Messias regieren. Wow. Das heißt also, wir leben in der Epoche, in der Jesus Christus kommen wird als der König der Welt. Ich habe nichts gesagt von einem Datum. Ich habe nichts gesagt von, ja, vielleicht noch 3 Jahre oder irgend sowas. Ja? Ich habe auch nicht gesagt 15 Jahre, aber wir sind in der Epoche. Und eben in jenen Tagen konnte das mehrere Jahrzehnte umfassen in Matthäus 3. In jenen Tagen kommt Johannes und eben auch dieser Ausdruck kann eine geschichtliche Epoche von längerer Dauer umfassen. Aber was ist das im Vergleich zu den vergangenen 2000 Jahren? Nicht wahr? Die Juden zerstreut waren weltweit, aber jetzt sehen wir, oh, die sind aus Ägypten gegangen. Und zwar, ich habe genau kontrolliert, woher sie weg sind, aus Oberägypten, aus Unterägypten. Ich kann genau die Ortschaften angeben. Und eben aus Irak, aus Sudan und Äthiopien. Ja, das habe ich vergessen vorhin zu erwähnen. Auch da sind sie zu Tausenden gegangen nach Hause. Alles hat sich so erfüllt. Wir leben in dieser Epoche der Endzeit. Vielleicht noch dazu eine Stelle aus Joel. Joel 3. Da hört man gerade die Stimme des Messias in Ich-Form. Wer liest Joel 3, Vers 1? Wahrscheinlich ist es in deiner Bibel 4, Vers 1 und 2. Steht genau das Gleiche, nur ist eine andere Zählung.
Denn sie in jenen Tagen, oder?
Ja, genau das.
Wie weit?
1 und 2.
Denn siehe in jenen Tagen, also Joel 4, Vers 1 und 2, denn siehe in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich die Gefangenschaft Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie in die Talebene Josaphat hinabführen und ich werde dort mit ihnen rechten über mein Volk und über mein Erbteil Israel, das sie unter die Nationen zerstreut haben, und mein Land haben sie geteilt.
Danke, bis dahin. Also, hier wird gesagt, in dieser Epoche, in jenen Tagen und in jener Zeit, wenn die Gefangenschaft, oder man kann auch übersetzen hebräisch, das Schicksal Judas und Jerusalems gewendet wird. Ja? Der gleiche Ausdruck wird verwendet in Hiob 42. Hiob wurde aus einer schweren Krankheit heraus geheilt. Und dann heißt es, dass er alles doppelt zurückbekam. Und in dem Zusammenhang heißt es in Hiob 42, dass der Herr die Gefangenschaft Hiobs wendete. Der gleiche Ausdruck. Aber das bedeutet natürlich nicht, er war vorher im Knast, sondern sein Schicksal wurde gewendet. Ja? Und also auch hier, denn siehe in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Schicksal Judas und Jerusalems, der Stadt Jerusalems, wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln in die Talebene Josaphat. Und der Messias sagt, er wird da sein und mit ihnen rechten. Also in der gleichen Epoche, in der das jüdische Schicksal eine Wende erfährt und auch das Schicksal der Stadt Jerusalem, das ist die gleiche Epoche, in der schließlich der Messias im Tal Josaphat, der Talebene, das ist das Tal zwischen Tempelberg und Ölberg, und zwar da, wo es breit ist, das ist gerade unterhalb vom Goldenen Tor. Ja, dort ist eine Talebene. Dort wird er die Völker versammeln und mit ihnen rechten. Nun, wir leben genau in der Zeit, in der das jüdische Schicksal sich begonnen hat zu wenden, nämlich ab 1882 kam die erste massive Einwanderung von Tausenden von Juden damals aus Russland heim in ihr Land. Dann kam die zweite Welle, die dritte, die vierte, die fünfte und so weiter bis heute. 3 Millionen sind zurückgekehrt. Wir sehen, was in den vergangenen Jahrhunderten unmöglich war. Nicht wahr? Nach jedem Passafest in aller Welt hat man sich am Schluss gegrüßt. Bashanah Haba, Birushalayim, im kommenden Jahr in Jerusalem. Und im nächsten Jahr waren wir beim Passafest wieder am gleichen Ort. Immer noch am gleichen Ort. Nichts geschehen. Unmöglich. Und plötzlich kommt diese Wende ab 1882. Und dann eben nicht nur eine Welle, zweite, dritte, vierte, fünfte. Sie kommen aus aller Welt. Das Schicksal Judas wird gewendet. Und auch der Stadt Jerusalem. Nicht wahr? Zuerst wollte ja die UNO Jerusalem nicht den Juden geben. Der UNO-Beschluss 1947 war so, Jerusalem sollte ein Korpus, ein separierter Bereich sein, eine internationale Stadt. Poh. Und dann haben die Araber gesagt, nein, wir machen die Juden kaputt und die mussten West-Jerusalem verteidigen. Und dann haben aber die Araber Jerusalem geteilt mit einer Mauer und das ging bis zum Sechstagekrieg. Und da sie sagten, und jetzt werden wir die Juden total vernichten, kam die Eroberung von Ost-Jerusalem. Und später hat die Knesset im Jerusalem-Gesetz gesagt, das ganze vereinigte Jerusalem ist die Hauptstadt Israels. Aber die Welt hat das nicht anerkannt. Und jetzt sagt Mr. Trump, okay, und ja, wir machen jetzt aus unserem Konsulat in Jerusalem machen wir gleich die Botschaft. Da müssen wir nicht noch ein paar Jahre warten, bis es soweit ist. Okay. Und die Fakten werden einfach geschafft. Sieht man, das Schicksal Jerusalems in einem Prozess wird es gewendet. Und gerade 1967, das war dramatisch, als dann der Tempelberg und Ost-Jerusalem erobert wurde und die Mauer konnte entfernt werden, wie die Mauer von Berlin, die da trennend war über Jahre hinweg. So sehen wir, wie sich das Schicksal Judas und Jerusalems in einen Prozess wendet. Und die Bibelstelle sagt, in jenen Tagen und in jener Zeit, wenn dieses Schicksal gewendet wird, dann wird der Messias in der Talebene Josaphat sein und wird schließlich die Völker zur Rechenschaft ziehen. Und zwar unter anderem, weil sie das Land geteilt haben. Ja, und wenn die sagen, wann haben wir das Land geteilt? Ja, was ist geschehen? Die Engländer haben in der Balfour-Erklärung gesagt, in Palästina soll ein Judenstaat entstehen. Und nach dem Krieg sagen die Engländer, aber 77% das ganze Palästina im Osten, heute Jordanien, geben wir den Arabern. Das war die erste Teilung Palästinas. So nennt man das in der Geschichtsschreibung. Und dann 1947, UNO-Abstimmung im November, zweite Teilung von Palästina. Die Juden bekommen nicht 23%, sondern nur 12,7%. Das war die zweite Teilung von Palästina. Die bekamen nicht einfach den Rest auf der anderen Seite. Also 23 für Juden, 77 für die Araber, für die Palästinenser. Nein, nur 12,7% für die Juden. Da haben sie es nochmals geteilt. Und Gott wird die Völker zur Rechenschaft ziehen über diese offiziellen Teilungen von Palästina. Aber hier steht nicht Palästina, sondern sie haben mein Land geteilt. Es ist das Land Gottes. Ja, und das war also ein kleiner Exkurs, einfach ausgehend von Matthäus 3, Vers 1, in jenen Tagen. Also so 30 Jahre sind einfach in jenen Tagen, ja? Und der Ausdruck an jenem Tag, Beyom oder in jenen Tagen, und zu jener Zeit in der Prophetie ist diese Epoche, in der das jüdische Volk wieder heimkehrt, den Staat gründet. Aber diese Epoche wird in der Bibel gesehen, schon im Zusammenhang mit dem tausendjährigen Friedensreich, das dann folgt. Als etwas Zusammengehörendes. Im Kontrast zu diesen fast 2000 Jahren der Staatenlosigkeit und Zerstreuung des jüdischen Volkes. Ja.
Nur so als Verständnisfrage. Wenn man jemanden, der diesen Konflikt zwischen den zwischen der Landteilung in Israel möchte erklären, ohne dass man sich auf das Wort Gottes beruft. Also wir glauben ja, es ist das Land Gottes und es gehört Israel.
Ja, genau.
Aber diejenigen, die sich nicht auf die Bibel berufen oder die das nicht daran glauben, die sagen ja meistens, die Araber oder die Palästinenser sind die Letzten, die dort gelebt haben, also und die Israeliten hätten sie vertrieben, praktisch jetzt aus dem Land.
Genau.
Gibt es aber eine Möglichkeit, nicht weil ich das will, sondern einfach kann man es auch, ohne dass man muss sagen, es ist das Land Gottes, weil es die Bibel sagt, kann man es so erklären, dass jemand verstehen könnte, dass es trotzdem das Land Israel ist und nicht...
Gut, also ich versuche deine Frage am Mikrofon zu wiederholen, auf den Punkt zu bringen. Gibt es eine Möglichkeit, solchen, die die Bibel nicht anerkennen, klarzumachen, dass Israel, das jüdische Volk, ein Anrecht hat auf das Land Israel, obwohl eben gesagt wird, die Juden hätten in der heutigen Zeit den Arabern das Land weggenommen. Ja, das gibt es sehr, sehr wohl. Und zwar ist eben das Problem, dass die Öffentlichkeit im Allgemeinen die Geschichte nicht kennt. Die Geschichte der Juden und die Geschichte des Landes Israel. Da ist irgendwie die Meinung da, die Juden seien in aller Welt, aber nicht in Palästina gewesen. Und jetzt kommen sie und vertreiben die bisherigen Einwohner. Aber der Punkt ist der, es gab immer eine jüdische Präsenz im Land. Durch alle Jahrhunderte hindurch. Natürlich, im Jahr 70 nach Christus, als Jerusalem zerstört wurde und der Tempel, gab es ganz massive Fluchtwellen von Juden. Und dann beim zweiten Krieg der Römer gegen die Juden, um 135 nach Christus bei Hadrian, gab es wieder eine riesige Fluchtwelle. Und zusammen sind zum Beispiel über 1 Million geflohen nach Mesopotamien, also heutiger Irak. Aber die jüdische Bevölkerung war immer noch da. Und auch später, als dann die Muslime gekommen sind aus Saudi-Arabien, die haben Jerusalem erobert, 638 nach Christus, gerade nach dem Tod von Muhammad, weil sie die Welt erobern wollten. Und da waren die Juden auch da. Aber durch den Islam und seine Unterdrückung sind dann wieder Juden vertrieben worden. Aber nicht alle. Also es hat eine jüdische Präsenz gegeben durch alle Jahrhunderte hindurch, sodass der Faden nie abgebrochen wurde. Und durch Verfolgung ist schließlich und Unterdrückung ist schließlich der absolute Allzeit-Tiefpunkt erreicht worden um 1800. Da gab es noch 5000 Juden. Aber man muss sich auch im Klaren sein, da gab es auch nicht so viele Araber. Denn als Mark Twain in den 1860er Jahren das Land der Bibel besucht, eben Palästina, er schreibt in Innocence Abroad, die Unsterblichen im Ausland, das Land ist spärlich bewohnt. Es hat nichts Liebliches für das Auge. Es ist ein Land ohne Perspektive, gebrochen, ohne Hoffnung. Das war nicht ein reich bewohntes Land, sondern eben, es fiel ihm auf, es ist spärlich bewohnt. Und dann kam eben ab 1882 die erste massive Einwanderung von Juden. Aber zu sagen, die haben da kein Anrecht auf das Land, die waren ja immer da. Und man hat sich ständig vertrieben. Und die Europäer haben eine wichtige Rolle gespielt in der Vertreibung, nämlich die Römer. Die haben eine ganz wesentliche Rolle gespielt bei der Vertreibung der Juden. Also sollte Europa sich sowieso zurückhalten in dieser ganzen Sache. Aber eben, die Verbindung war immer noch da. Und dann noch der Hammer. Und das ist wieder in der Allgemeinheit nicht bekannt. Mit dem, dass die Juden begannen einzuwandern, entstanden Arbeitsplätze. Kibbutze wurden gegründet. Moschawim, sozialistische Siedlungen mit Bauernhöfen. Und das zog die Araber aus den Nachbarländern in Massen an. Und es gab eine Einwanderung von Arabern zu Abertausenden, auch ins Land. Gleichzeitig zur Einwanderung der Juden. Das ist schon interessant, die Journalisten. Die schreiben kaum über das Thema. Arabische Einwanderung. Haben die ein Recht, in das Land zu gehen? Ja. Wie die Juden. Die sind ja auch gekommen. Aber die sind auch gekommen. Und das wird oft ausgeblendet. Und das ist ganz wichtig in der Diskussion. Und wenn man das dann sagt, dann sieht die Sache ganz anders aus mit der Frage, wem gehört das Land. Und übrigens, man kann das sogar nachweisen mit den Familiennamen. Nicht wahr? Die Leute, die sich auskennen in arabischen Familiennamen, die wissen genau, das ist kein Name von hier. Das ist typisch von Syrien. Das ist typisch von da und da. Und diese Familiennamen sind eben ganz starke Indikatoren, um zu zeigen, wie viele massenweise in der modernen Zeit erst dahin eingewandert sind. Und dann hat man sie genannt Palästinenser. Weil kommen die von überall her, ja?
Bei einer früheren Gelegenheit haben Sie gesagt, die Einwanderer haben das Gelände in Israel gekauft und dann hineingezogen in gekauftes Gelände.
Ja, genau. Ich habe das auch schon in anderen Zusammenhängen erklärt, dass Juden auch große Ländereien aufgekauft haben. Also mit ihrer Einwanderung haben sie dann von Großgrundbesitzern in Beirut und in Kairo und auch in Damaskus haben sie verwüstete Landstriche, malariaverseuchte Sümpfe aufgekauft zu sehr hohen Preisen, um dann eben dieses Land fruchtbar zu machen. Und es war wirklich eine kaputte Wüste und heute ist ein blühendes Land. Und jetzt interessieren sich auch andere dafür. Ja, also gehen wir zurück noch zu Matthäus 3. Die Botschaft von Johannes ist, tut Buße. Vers 2. Und dieses Wort bedeutet, die Gesinnung ändern und die Schuld im Leben bereuen. Das ist ein Aufruf. Und warum kommt dieser Prophet? Das wird gleich erklärt in Vers 3. Er ist die Erfüllung, sagt Matthäus, von Jesaja 40, wo steht, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Also Jesaja hat angekündigt, da wird ein Rufer sein in der Wüste, der den Messias einführen wird, auf ihn hinweisen wird. Jetzt schlagen wir das auf in Jesaja 40, bitte. Da könnte jemand vorlesen, 40 Vers 3.
Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott.
Jawohl. Also hier wird klar gesagt, dieser Rufende wird in der Wüste auftreten. Und wir haben eben da in Matthäus 3 gelesen, dass der Johannes der Täufer predigt in der Wüste von Judäa. Und zwar ging er da in die Wüste hinunter in der Nähe von Jericho. Dort trat er auf am Jordan, ganz nahe an der Stelle, wo der Jordan dann schließlich ins Tote Meer mündet. Und dieses Tal, wie heißt das? Ah, das kommt wie aus dem Maschinengewehr. Dieses Tal heißt geografisch die Arava. Das Wort Arava bezeichnet eine Steppe. Aber eben nicht irgendeine Steppe, sondern genau dieses tiefe Tal, Jordantal, da sind wir immer am tiefsten Ort, beim Nabel der Erde angelangt. Dort hat Johannes der Täufer gepredigt und hier in 40 Vers 3 steht doch, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe, da steht Arava auf Hebräisch. Ich würde allen Bibelübersetzern heute empfehlen, übersetzt das hier nicht mehr mit Steppe. Ist schon korrekt, aber es ist eben nicht einfach eine Steppe, sondern es meint genau geografisch die Arava, diese Steppe in der Wüste Judäa beim Toten Meer. Das war auch so bei der Schlachter 2000, als wir die revidiert hatten. Da habe ich mich dafür eingesetzt, zum Beispiel im Buch Josua, bei der Eroberung des Landes. All diese vielen geografischen Ausdrücke, da muss man die Ausdrücke jetzt benutzen, die heute als geografische Begriffe bekannt sind. Zum Beispiel nicht mehr übersetzen, die Niederung in Judäa. Was ist die Niederung? Man muss einfach das Wort lassen, die Schefela. Ja, die Leute in Israel wissen sofort, Schefela, ja klar, das ist das sind die Abhänge der Berge Judäas im Westen gegen das Mittelmeer zu. Und so müssen diese Begriffe durchsichtig werden. Und darum haben wir das dann auch im Buch Josua so gemacht, in der Schlachter 2000. Weil heute hat man sofort einen Bezug zu diesen geografischen Begriffen. Und ganz besonders, weil so viele Leute nach Israel gehen. Und plötzlich sind diese Dinge uns viel näher, muss ich vorstellen, zur Zeit von Luther. Ich meine, ob jetzt da steht Steppe oder Arava. Das war für die Bibelleser nicht so ein großer Unterschied, ja? Aber heute schon, wo man genau weiß, was die Arava ist und schon so viele Mal vielleicht da unten war. Es gibt ja ein Virus, wenn man einmal nach Israel geht. Ich weiß, es gibt manche Christen, die sagen, wieso soll ich nach Israel gehen? Das ist ja nicht heilsentscheidend. Hat auch nie jemand gesagt. Also ich weiß nicht, wie die Idee entsteht. Aber wenn sie dann einmal sich überwinden und gehen, oh, dann melden sie sich nächstes Jahr schon wieder an. Und wir haben schon zu wenig Plätze. Ja, also eben, es gibt ein Virus. Auf eine Art schön, denn eben man kriegt plötzlich den Bezug zu diesem Land und damit eben den Bezug auch zum Bibeltext. Es wird plötzlich so konkret, so man könnte sagen, anstatt 2D, plötzlich 3D. Ja? Eben, und auch da, wenn man liest, die Arava. Genau, dort unten war Johannes der Täufer, und er hat das Volk aufgerufen, tut Buße, damit eben alle Hindernisse aus ihren Herzen entfernt werden, damit sie den Messias, der jetzt auftritt, damit sie ihn empfangen. Mit offenem Herzen. Und dann wird noch gesagt in Vers 4, er aber, Johannes, hatte seine Kleidung aus Kamelhaar und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Nahrung aber war Heuschrecken und wilder Honig. Er war schon speziell, dieser Johannes. Also unverkennbar. Mit diesem Mantel, als Prophetenmantel. Typisch war im Alten Testament auch als Prophet Ziegenhaarmantel. Elia war ja so bekannt. In 2. Könige 1. Die Frage ist, wer war dieser Mann, der da gesehen wurde? Und dann beschreibt eine Person, er hatte einen härenen Mantel. Und so wird es klar. Das war Elia der Tischbitter. Mit seinem unverkennbaren Prophetenmantel aus Ziegenhaar. Oder auch Schafpelz. Das war auch üblich. Darum liest man in Hebräer 11 am Schluss von diesen Glaubenshelden des Alten Testaments, die durch Wüsten und Höhlen gingen und verfolgt wurden in Schaf- und Ziegenkleidern. Das sind typisch Propheten. Und natürlich falsche Propheten. Das waren dann Wölfe in Schafspelzen. Ja, die eben nicht als Hirten auftraten, sondern solche, die die Herde der Gläubigen fressen. Das sind die Wölfe im Schafspelz. Und nun, Johannes trägt keinen Ziegenhaarmantel, auch kein Schafskleid, sondern Kamelhaar. Und eigentlich ist das Kamel ein nicht koscheres Tier. Und damit will er deutlich machen, wir sind alle unrein. Wenn der Messias kommt, wir können nicht sagen, wir sind Israeliten und wir müssen nicht Buße tun. Alle müssen Buße tun und ihre Schuld bereuen. Nur so können wir den verheißenen Erlöser richtig aufnehmen. Übrigens, Johannes der Täufer wuchs ja in der Wüste auf. Seine alten Eltern, die starben. als sie im hohen Alter das Baby bekommen hatten, Lukas 1. Und dann lesen wir am Schluss von Lukas 1, dass er in der Wüste Judäa aufwuchs. Das war nicht mehr in den Bergen von Judäa. Lukas 1, dort war ja Elisabeth, als Maria sie besuchte. In den Bergen von Judäa. Aber offensichtlich nach dem Tod wurde er von Leuten aufgezogen in der Wüste. Und wir wissen, es gab damals verschiedene Gruppen des Judentums in der Wüste Judäa. Die warteten auf das Kommen des Messias. Und ein davon waren die Leute von Qumran. Ja, in dieser Siedlung da am Toten Meer, am Nordende, gar nicht weit von dem Ort, wo Johannes der Täufer getauft hat. Heute heißt das Kasr al-Yahud auf Arabisch. Das ist dieser Ort, gerade am Jordan, unweit von Jericho. Dort hat er eben gepredigt und getauft. Ja, und es gibt ja manche Leute, die sagen, war Johannes der Täufer vielleicht einer von Qumran? Haben die ihn aufgezogen? Ja, es war eine Männergesellschaft. Und die haben tatsächlich auch Kinder aufgezogen. Aber es gab eben auch andere Gruppen, die waren da auch in der Wüste. Drum, die Bibel sagt uns nichts, wo er aufwuchs. Auf jeden Fall können wir aber sagen, Johannes der Täufer, der war gar nicht von Qumran geprägt. Denn die Qumran-Leute, die trugen keine Kamelhaare, sondern
weiße Kleider.
Ja, du warst auch schon in Qumran, ja? Dann weiß man das, oder sollte man das wissen. Und zwar aufgrund von Daniel 12. Die Treuen, die Verständigen, die in Daniel 12 erwähnt werden, die von denen heißt es, sie werden sich weiß machen. Und da haben sie das ganz wörtlich genommen und auch weiße Kleider getragen. Ja, und er trägt Kamelhaar, um den Leuten klarzumachen, wir sind nicht weiß vor Gott, sondern wir haben es nötig, Buße zu tun, umzukehren. Und nur dann können wir den Messias empfangen. Und dann lebte er auch ziemlich speziell mit dieser Diät, ja? Heuschrecken und wilder Honig. Ich liebe Honig. Heuschrecken. Ja gut, als ich in Thailand war, ich habe mit meiner jüngsten Tochter so eine Mutprobe gemacht. Wer nimmt die Heuschrecke da auf dem Markt? Dürfen wir gratis nehmen. Und wir haben beide den Test bestanden. Nicht so schlecht, ja, diese Protein, gibt Proteine. Und die Beine waren ein bisschen komisch. Also ohne Beine wäre besser gewesen. Aber die waren schon tot, ja, und geröstet, ja, korrekt. Aber eben schon speziell, warum lebte Johannes so? Der Herr Jesus hat anders gelebt, nicht wahr? Und darum haben später, sieht man dann im Lukas-Evangelium, haben die Leute gesagt, Johannes der Täufer, ich gebe nur die Stelle an, Lukas 7, der sei besessen gewesen. Und von dem Herrn Jesus, weil er eben gegessen hat, nicht mit Diät, ja, schon koscher, aber nicht Diät, und er hat auch Wein getrunken, haben die Feinde gesagt, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Lukas 7, 34. Ja, und dann, aber das mit Johannes dem Täufer, das war auch wieder nicht recht. Vers 33, er hat einen Dämon. Ja, aber was hat das zu bedeuten? Er hat so karg gelebt, um den Menschen zu zeigen, was wichtig ist im Leben. Ist nicht einfach, dass wir es toll haben und dass wir gute Nahrung haben und tolle Kleider anhaben und so weiter. Das Wichtigste ist, dass wir mit unser Leben mit Gott in Ordnung bringen. Aber das war nicht ein Hinweis, jetzt sollten alle so leben. Kamela und nur noch Honig und Heuschrecken. Aber seine Art war durch seinen Lebensstil zu zeigen, worauf kommt es eigentlich an? Wofür sind wir hier? Und das Wichtigste ist wirkliche Umkehr und bereit zu sein, den Herrn Jesus, das Lamm Gottes, zu empfangen. Das war ihm wichtig. Und der Herr Jesus wurde eingeladen von Matthäus zum Beispiel. Und er hat viele Sünder und Zöllner eingeladen. Und der Herr Jesus hat mit ihnen gegessen. Und warum hat er das gemacht? um zu zeigen, dass er diese Leute nicht verachtet, sondern dass er gekommen ist, Sünder zu retten und zur Buße zu rufen. Und darum hat er gegessen. Ja? Jede Art hatte eben eine Aussage, eine Bedeutung. Und nun, eben Johannes war anders als die anderen, aber gerade durch diese Art, so konsequent zu leben, war er eben, kann man sagen, wie ein Mahnmal in Israel. Wir haben gesehen, aus der Bibel und auch von Josephus, das Zeugnis ist übereinstimmend, er hat Israel in Bewegung gebracht. Und wirklich die Chance zu geben, sich vorzubereiten, um dem Erlöser zu begegnen. Ich würde vorschlagen, nächstes Mal fahren wir dann weiter ab Matthäus 3, Vers 7. Dann wollen wir noch beten zum Schluss. Herr Jesus, danke, dass du gekommen bist, um uns das wahre Leben zu bringen. Und hilf uns allen, dass wir wirklich sehen, worauf kommt es eigentlich an? Wofür sind wir hier in dieser Welt? Und dass du uns wirklich der Wichtigste wirst für unsere Herzen, weil du, Herr Jesus, der Einzige bist, der alle Bedürfnisse des menschlichen Herzens erfüllen kann. Nur du konntest Rettung bringen durch dein Opfer am Kreuz, also das Lamm Gottes. Und so schenke du uns Gnade, dir nachzufolgen, entschieden zu sein und auch zu erkennen, in welcher Zeit wir leben, dass wir wirklich in der Endzeit leben und dass dein Kommen vor uns steht. Und so möchten wir uns jetzt auch dir und deiner Gnade für unseren weiteren Weg anbefehlen. Schenk uns deinen Segen und lass uns für andere zum Segen sein. Amen.